Ja, ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass uns alle die Frage bewegt, hatte Adam einen Nabel? Natürlich hat er einen. Als er fertig war, hat Gott einmal auf den Bauch gedrückt und hat gesagt, bist fertig. Und so hat er einen Nabel. Nein. Ja, heute Morgen geht es mir um das Thema, wie treffe ich gute Entscheidungen? Und das möchten wir ja auch alle. Gute und richtige Entscheidungen treffen. Ein Banker, jung, dynamisch, fragte seinen erfahrenen Eltern und Kollegen, wie treffe ich denn gute Entscheidungen? Und der ältere Kollege sagte, das kommt mit der Erfahrung. Und dann fragte er, ja, wie gewinne ich denn Erfahrungen? Dann sagte er, aus verkehrten Entscheidungen. Und das ist so. Nun, es gibt zu viele Situationen im Leben, da möchten wir nicht zu richtigen Entscheidungen auf dem Weg eines Experimentes kommen. Dass wir sagen, okay, das hat mich halt 3, 4 Fehlentscheidungen gekostet, jetzt weiß ich aber, was richtig ist. Das sind so Dinge wie Beziehungen, Partnerschaften. Das will ich ja nicht einfach ausprobieren. Ich will eine gute Entscheidung treffen. Oder Ausbildung. Generation Z, das ist jetzt so die letzte in der Generationenkette, die wir so definieren. Und diese Generation, das finden wir auch ganz spannend, die tut sich sehr schwer, kann man auch nachvollziehen, sich zu entscheiden, in welche berufliche Richtung sie gehen sollen. Weil alles so in Bewegung ist. Man tut sich schwer. So, wie treffe ich die richtige Entscheidung? Oder wenn man ein Land verlässt. Ich weiß, als wir von Kanada nach Deutschland gezogen sind, wir haben erst einmal in Deutschland 5 Monate zur Probe gelebt. Und wir sind auch hier hingekommen mit ganz klaren Anfragen an Gott, die er uns bestätigen sollte, damit wir wissen, dass das der richtige Weg ist. Weil wir wollten nicht alles aufgeben, verlassen und dann am Ende herauszufinden, hat sich gut angehört, aber war nicht richtig. So, man möchte die richtigen Entscheidungen treffen. Und dann ist es natürlich immer auch bei den ganz normalen Dingen, Kleinigkeiten, Namen. Meine Eltern haben mir den Namen Wilfried gegeben. Versuch mal mit Wilfried in Kanada zurechtzukommen. Entweder bist du Wilf, du bist Fred oder du bist Willy und keines von denen wollte ich eigentlich sein. Unsere Söhne haben 2 Namen und ihre Doppelnamen kann man in Deutsch, Französisch und Englisch aussprechen. Wir haben gesagt, das soll denen nicht passieren. Natürlich hilft es auch, wenn andere einen Erfahrungen mitteilen und das ist gut. Man kann dann ja aus der Erfahrung des anderen Weisheiten holen, die einem helfen, sich selber gut zu entscheiden. Aber ich glaube, es gibt so etwas wie, ich nenne das Grundsatzentscheidungen. Dass ich so einen Parameter für mein Leben festlege, wie möchte ich mich durch diese Welt bewegen, wie will ich meine Entscheidungen treffen. Und entweder gehe ich nach diesem Motto, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, ich bin mein Maßstab, meine Erfahrung, mein Wissen, das, was ich kann, danach richte ich mich, um mich hier durch dieses Leben durchzuschlagen. Oder ich sage, ich verlasse mich auf jemanden, der in mein Leben hineinkommt mit seiner Weisheit. Und da heißt es in der Weisheitsliteratur des Alten Testaments, wer auf das Wort merkt, der findet Glück und wohl dem, der sich auf den Herrn verlässt. Und das ist so eine Grundsatzentscheidung. Wie gehe ich eine Herausforderung an? Wie treffe ich meine Entscheidungen? Aus mir heraus? Oder sage ich, nein, ich weiß, da ist jemand, der ist über meinem Leben, er ist mein Schöpfer, er kennt mich besser, als ich mich kenne und ich möchte, dass er mich begleitet in diesem Prozess, wo ich die Entscheidungen in und für mein Leben treffe. Und dann kommt es, dass ich natürlich nach dem Willen Gottes frage. Und da haben wir einmal so 3 Aspekte, wenn es zum Willen Gottes kommt. Es gibt Gottes souveränen Willen, es gibt Gottes moralischen Willen, und dann gibt es auch Gottes individuellen Willen. Wenn ich anfange mit diesem souveränen Willen, seinem Ratschluss, da habe ich einen schönen Text aus Jesaja. Da heißt es in Jesaja 46, denkt zurück an das, was von Anfang an von der Urzeit her galt. Ich bin Gott, sonst gibt es keinen. Es gibt keinen wie mich. Ich habe von Anfang an das, was kommen wird, vorausgesagt. Schon lange, bevor es Wirklichkeit wurde. Ich sage, was ich plane, steht fest. Alles, was mir gefällt, führe ich auch aus. Wenn ich weiß, dass ich Teil dieses Ratschlusses Gottes bin, dann gibt mir das eine unwahrscheinliche Gelassenheit. Ich weiß, ich bin eingebettet in die Fürsorge eines Gottes. Ein Gott, der da ist und der mit mir geht. Ein Gott, der mich kennt, der die Werke zuvor bereitet hat, heißt es im Neuen Testament, in denen ich wandeln soll. Ich bin ein Fan von Jürgen Klopp. Nicht unbedingt Liverpool, find ich auch toll, ist auch eine tolle Mannschaft. Aber Jürgen Klopp, finde ich einen tollen Trainer. Liverpool hat eine Hymne, die singen die Fans immer. Weiß jemand, wie die heißt? Ja, you never walk alone. Ja, ihr werdet nie allein gehen. Und ich war jetzt mal unterwegs in Kanada, da sah ich an der Straßenseite ein Riesenplakat, da stand das auch drauf. You never walk alone. Du wirst nie alleine gehen. Nur unten drunter stand nicht erst der Liverpool, unten drunter stand Gott. Das ist ja die Aussage, die Gott macht. Er geht mit uns. Und das Entscheidende ist ja, wer geht mit uns? Wer begleitet uns? Wenn ich weiß, dass der Allmächtige, der Allwissende, der allgegenwärtige Gott mit uns geht, dann kann ich mit David reden und sagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich habe einen Gott, der alles um mich herum weiß und kennt. Ich bin geborgen in seiner Liebe, in seinem Ratschluss, in seiner Fürsorge. David sagte, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich habe mal plastisch erlebt, was das bedeutet. Da war ich doch wesentlich jünger, wesentlich dynamischer und sportlicher. Und ich kam rein in ein Geschäft und die fanden nicht das, was ich suchte. Und ich sagte, komm, ich helfe ihnen. Lege die Hand so auf eine Reling an der Seite, so eine halbe Wand. Schwing mich hoch. Ich sehe in entsetzte Augen und wusste auch gleich, warum. Denn hinter dieser halben Wand ging es die Treppe runter. Ich habe mich dann nochmal gefangen. Ja, wie gesagt, ich war jünger. Und das war für mich so ein plastisches, bleibendes Bild. Wenn du über die Mauer springst, weißt du nicht, was auf der anderen Seite dich erwartet. Aber mit Gott, sagt David, kann ich über Mauern springen. Ich habe einen Gott, der kennt alles, der weiß alles. Ich bin in ihm geborgen. Paulus schreibt an Timotheus, der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen. Und das tut gut. Das tut gut, das zu wissen. Dann gibt es Gottes moralischen Willen. Also wie Gott möchte, dass wir leben. Und da ist Gott auch sehr direkt und sehr einfach. 10 Gebote, 10 Finger, kannst dir merken. Gott gibt uns einen Rahmen, in dem wir leben können, in dem wir leben sollen. Klärt meine Beziehung zu Gott und zum Nächsten, mein Verhalten. Wenn ich in die Bergpredigt reinschaue, die Worte Jesu, beschreibt den Umgang auch miteinander und auch mit den Feinden, auch mein Verhältnis zu Gott. Dann lese ich die Briefe an die Gemeinden. Da heißt es, seid heilig, wir sollen Gott wohlgefällig leben. Spannend, das ist ein Prozess, Kolosserbrief, Kapitel 1, ihr Heiligen zu Kolosse, Kapitel 3, so legt nun ab alles, was Sünde ist, Neid und Ärger und Habsucht und Bosheit und schandbare Worte, belügt einander nicht. Ne? Da merkst du auf einmal, aha, die Heiligen sind irgendwo hineingenommen in eine Veränderungsbewegung. Gott will, dass wir Salz und Licht sind, Licht in dieser Welt. Und ich weiß, manchmal leuchten wir nicht ganz so helle, aber ich tröste mich immer damit, eine von Gott losgelöste Welt ist in einer so finsteren Dunkelheit. Selbst unser kleinstes Licht kann Menschen Hoffnung geben. Und da ist es wichtig, dass wir ja nach Gottes Maßstäben leben, so wie er es möchte. Und dann kommen wir natürlich zu seinem, ich nenne das strategischen, individuellen oder spezifischen Willen, der mir helfen soll, wo ich gute Entscheidungen treffen möchte, wo ich Gott um seine Führung bitte. Wie ein Gideon, ein Kämpfer für Gott, der auch mit Gott im Gespräch und im Testen war, Herr, zeige mir den Weg. Ein Jona, der wusste, dass er nach Ninive gehen sollte. Ja, das war ganz klar, der wusste das, er wollte nicht, aber er wusste es. Am Ende ist er auch gegangen. Oder Abraham, dem ganz klar war, verlasse deine Heimat. Sieh in ein Land, das du nicht kennen wirst. So, wie hilft es mir denn jetzt mit diesem ja souveränen und moralischen Willen Gottes, dass ich die richtigen Entscheidungen treffen kann? Kurt Marti, ein Schweizer Pfarrer und auch Dichter, hat Folgendes geschrieben. Er sagt, Träumen geht mühelos, Denken ist leicht, Handeln schon schwerer. Doch dass jemand handelt, nachdem er es bedacht, Das ist das Schwerste für einen, der nicht weiß, was er bedenken müsste, ehe er handelt. Was tun, oh Gott? Würfeln? Blindlings wagen? Oder das Handeln verweigern? Lass bitte hören von dir. Als ich das so gelesen hatte, dachte ich und ein bisschen gegoogelt hatte, wer war denn dieser Kurt Marti, der das geschrieben hat, und dachte, Junge, du warst doch Pfarrer. Du hättest doch wissen müssen, dass da Gott sich gemeldet hat. Gott hat von sich hören lassen, und zwar in seinem Wort. Gott hat uns Hilfen an die Hand gegeben, gute Entscheidungen für unseren Lebensweg zu treffen. Und die finden wir im Römerbrief, Römer 12. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Und für mich gibt dieser Text uns so drei Tipps mit, drei Anregungen, die ich uns auch mitgeben möchte, Hilfen, um gute Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Das erste ist, dass Gott, wenn es darum geht, die guten Entscheidungen zu treffen, eine andere Priorität hat, als wir sie vielleicht haben. Das zweite ist, dass Gott ein anderes und größeres Ziel dabei vor Augen hat, als vielleicht das Ziel, das wir verfolgen. Und das dritte ist, dass Gott eine bessere Lösung für uns, für unseren Weg bereithält. Gott hat eine andere Priorität. Wir finden in der Bibel, ich denke, wenn es um Gottes Willen geht, in der Mehrheit die Aussagen, die mit Gottes moralischen Willen zu tun haben. Und Moral hört sich nicht so positiv an, ne? Das ist ein Moralapostel. Das möchte man nicht sein. Das ist immer der, so mit dem Zeigefinger herumläuft. Vielleicht können wir es anders formulieren. Gott ist zuerst daran interessiert, wer wir sind und warum wir etwas wollen und nicht so sehr mit dem, was wir machen wollen. Wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, fragen wir uns ja immer, wie soll ich das jetzt machen? Was soll ich denn hier tun? Was ist jetzt hier für mich dran? Und das ist das, was mich am meisten bewegt. Aber Gott geht es um mehr. Gott möchte, dass wir eigentlich ein Freund zu ihm sind, ein Nachfolger Jesu. Wir werden ständig aufgefordert, Gott nach Gottes moralischem Willen für unser Leben zu fragen. Und eigentlich diese Dinge, die offenbart sind in der Bibel, sind sehr eindeutig. Die Weisungen sind ganz klar. Er macht es eindeutig. Es ist nur der Mensch, der kommt und sagt, sollte Gott gesagt haben. Wir verkünden auch Gottes moralischen Willen, solange er uns nicht betrifft. Wenn es auf einmal um uns geht, unsere Familie und unsere Werte, die wir anders leben wollen, dann fangen wir auch an zu diskutieren, ist das wirklich so gemeint, wie das da gesagt wurde? Aber eigentlich ist es doch klar. Gottes moralischer Wille ist leicht in der Bibel zu finden. Und nur wir Menschen sind Weltmeister in der Umdeutung von dem, was Gott gesagt hat, wenn es uns nicht passt. Wie schon gesagt, wir haben die 10 Gebote, das Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Nächsten lieben, du sollst Gott lieben. Wir haben so viele Stellen, auch hier im Römerbrief, aber nicht nur in der Bibel. Das Gewissen warnt uns. Gott hat uns Menschen ein Gewissen gegeben. Kulturen, die auch nicht einen lebendigen Gott, den Gott der Bibel kennen, haben ein Gefühl für Recht und Unrecht. Wir haben ein Gewissen. Und da ist Gottes Geist. Da ist auch Gottes Geist, der uns führt und leitet. Und Gott offenbart sich ständig mit Nachdruck in seinem moralischen Willen, den wir in der Bibel finden. Und das ist seine Priorität. Er will, dass du anders bist. Das ist Gottes Wille, dass wir heilig sind, nach seinen Werten leben. 1. Thessalonicher 4, Vers 3, das ist aber der Wille Gottes, eure Heiligung. Und weil das so ist, möchte Gott mit uns über unsere Haltung und unsere Motivation reden. Warum will ich denn überhaupt den Willen Gottes tun? Was ist meine Motivation? Weil ich vielleicht kein schlechtes Gewissen haben will? Vielleicht aus Angst oder Furcht, dass ich was verkehrt tue? Oder aus Selbstsucht, dass ich sage, ich will ja das Richtige und Gute erreichen, damit ich gesegnet bin. Es geht um was anderes. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, aufgrund von Dankbarkeit. Man kann die Kapitel vorher lesen im Römerbrief, wo beschrieben wird, was Gott alles getan hat, was er uns geschenkt hat in seinem Sohn Jesus Christus, die Freiheit, die wir in ihm haben, die Gabe des Geistes Gottes, die er uns geschenkt hat für das Leben. Gott ist so groß, Gott ist so barmherzig. Und es ist diese Barmherzigkeit, die wir erfahren in unserem Leben, die uns motivieren soll und sagen soll, ja, deshalb möchte ich das tun, was Gott ehrt und was ihn verherrlicht. Das ist diese treibende Kraft. Die Barmherzigkeit ist so groß, dass sie wie eine mahnende, eine fordernde Dimension ist, die Treibkraft in unserem Leben. Man spricht manchmal von Leuten, wenn man denen begegnet, die haben eine Retterliebe. Und was versteht man denn dahinter? Das sind Leute, die können nicht schweigen, du kannst sie nicht still bekommen von dem, was sie erlebt haben mit Gott. Weil sie wissen, das hat mein Leben so verändert und das möchte ich anderen weitersagen. Das muss ich weitergeben. Gute Entscheidung treffe ich aus einem guten Motiv heraus, aus der Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes in meinem Leben. Nicht damit ich das bekomme, damit ich gesegnet bin, so ein Kuhhandel mit Gott, sondern es geht darum, dass ich Gott ehre für das, was er getan hat in meinem Leben. Gott, es ist wichtig, dass dein Herz von der Barmherzigkeit Gottes erfüllt ist. Und das ist Gottes Priorität. Ich glaube, wenn unser Herz von Gottes Barmherzigkeit so ergriffen ist, uns das bewusst wird in diesem Alltag, der uns so zumüllt mit allem Möglichen an guten und schlechten Aufgaben, an allen Informationen, die auf uns einprasseln. Wenn ich in diesem Alltag immer noch einen Blick habe, wo ich sagen kann, ich bin nicht bestimmt durch das, was hier passiert um mich herum oder die Aufgaben, die an mich herankommen. Was mich bestimmt und treibt, ist die Barmherzigkeit Gottes. Dieser Gott, der mich liebt. Und das zweite ist ein anderes, größeres Ziel. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn wir uns hinstellen und sagen, Gott, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir mein Alles, es gehört dir, ich will dir gehorchen. Dein Wort soll mein Maßstab für mein Leben sein. Das ist gut. Das ist wirklich gut und definitiv nicht verkehrt. Es ist wirklich gut. Aber Gott hat ein größeres Ziel mit uns. Wir sollen nicht nur wie eine Art Kadavergehorsam die Dinge tun, die Gott von uns verlangt. Gott möchte mehr. Er will nicht nur, dass wir in jeder Situation stehen und fragen, Herr, was möchtest du, was ich tue? Sondern er möchte, dass wir so eng mit ihm verbunden sind, so vertraut sind in seinem Wort, so eingetaucht in der Beziehung mit ihm, dass wir es wissen, dass es in uns so lebendig ist, was Gott möchte, wofür er steht. Hans-Peter Reuer hat in einem Buch über Gebet geschrieben von der Sprache der Vertrautheit. Meine Frau Doris und ich, wir werden dieses Jahr 45 Jahre verheiratet sein. Muss ich mir noch was einfallen lassen, wie wir das feiern. Und wenn wir miteinander telefonieren, sie ist da unterwegs, ich bin dort unterwegs und wir telefonieren miteinander. Innerhalb der ersten 2, 3 Sätze kann sogar ich, der nicht unbedingt mit sehr großer emotionaler Intelligenz gesegnet ist, kann ich schon hören, wie es meiner Frau geht. Sie hört es schon im ersten Satz bei mir, wie es mir geht. Frauen haben da ein besseres Gehör für. Aber woher kommt das denn? Durch unsere Vertrautheit. Wir kennen uns so lange. Wir haben so viel miteinander erlebt. Wir kennen uns durch und durch. Und das ist, was Gott möchte. Er möchte nicht, dass wir einfach Gesetze abarbeiten und Gebote. Er möchte so sehr, dass diese Gebote lebendig in uns drin sind, weil wir mit ihm lebendig leben. Jesus am Kreuz von Lazarus, er hat gebetet, Vater, ich weiß, was du willst. Aber mit der Menschenwillen sage ich, Lazarus, komm heraus. Jesus war vertraut mit dem Vater. Darum geht es. Gott offenbart uns seinen spezifischen Willen nicht immer vorher, damit wir uns prüfen dürfen. nach unseren Motiven und unsere Ängste erforschen. Lernen, was dran ist für uns, dass wir seine Nähe suchen. Was tue ich nun, wenn ich zwei gute oder zwei schlechte Optionen habe? Gott lässt uns ja manchmal Situationen reinlaufen, da kann sich nur entscheiden zwischen Pest und Cholera. So, was nimmst du dann? Oder du kannst dich entscheiden zwischen gut und auch gut. Ja, da stehst du davor und sagst, was soll ich jetzt tun? Da dürfen wir uns wieder fragen, was sind unsere Motive? Warum möchte ich das? Wofür habe ich Angst? Angst, etwas zu verlieren, zu kurz zu kommen, was ich vielleicht noch erreichen möchte. Oder ist Gott überhaupt involviert in meinen Prozessen der Entscheidungen, die ich treffe? In Johannes 12, Vers 26 heißt es, Jesus sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach und da, wo ich bin, soll mein Diener auch sein. Und dann kommt so ein schöner Satz hinterher, und den wird mein Vater ehren. Da sein, wo Jesus ist, in den Dingen, die wir tun. Ihn fragen, was dran ist. Selber prüfen, was motiviert mich. Ich hatte meinen Vater, als Neues Leben 40 Jahre alt war, haben wir an einem Silvesterabend zusammengesessen und ich habe ihn gefragt, sag mal, was war denn anders damals zu der Zeit, als du Neues Leben gegründet hast, zu heute? Und ich habe mir alle möglichen Antworten vorgestellt, die er geben würde, aber nicht die er gegeben hat. Und die Antwort war ganz einfach. Er sagte, größter Unterschied, wir hatten nichts zu verlieren. Wir hatten nichts zu verlieren. Alles, was wir waren, war in Gott. Die haben in Berlin in einer Baustelle, wo die Steine geräumt waren, haben sich hingestellt, gesungen und gepredigt. Und von der Kollekte sind sie essen gegangen. Die hatten nichts zu verlieren, die hatten nichts. Und wir haben so viel. Ja, wir haben so viel, um das wir uns sorgen, das uns Angst bereitet. Aber ich kann meine Sorgen bei Gott abgeben. Nicht, was ich denke, sondern was du denkst, soll mein Handeln bestimmen. Deine Barmherzigkeit. Du bist die wahre Quelle meiner Sicherheit. Nicht mein Job, nicht Menschen oder Besitz. Ich ordne meine Ziele Gottes Zielen unter. Und das bringt mir immer zu einem der schönsten Sätze. Wenn ich meinen Willen Gottes Willen unterordne, bekomme ich meinen Willen. Muss man nochmal hören. Wenn ich meinen Willen Gottes Willen unterordne, bekomme ich meinen Willen. So ist das. Ich muss das oft mehrfach tun, einfach abgeben. Aber am Ende sehe ich klar. Herr, dein Wille geschehe, auch in meinem Leben. Ich kenne einen Unternehmer hier im Westerwald, der hat mir gesagt, Wilfried, es gibt zwei Dinge, die ich gelernt habe. Erste ist, Geld ist scheu wie ein Reh, jetzt siehst du es, dann ist es weg. Und das zweite ist, und er hat eine sehr große Firma, er sagt, du hast nichts, es sei denn, es ist dir von Gott gegeben. Er sagt, ich kann mich abarbeiten wie bekloppt und verrückt. Ich habe keinen Einfluss auf Umstände und Gegebenheiten. Wenn hier jetzt für alle Leute, die in der Holzindustrie tätig sind, wenn jetzt ein Borkenkäfer kommt, ist deine Existenzbasis weg. Da kannst du dich noch so anstrengen, wie du willst. Das Rohmaterial ist nicht mehr da. Vor der Herausforderung steht mein Schwager. Was machst du, wenn das Rohmaterial nicht mehr da ist? Herausfordernd. Wenn es dir nicht gegeben ist, von Gott hast du es nicht. Ich glaube, in dieser Phase lernen wir zu sehen und zu prüfen, was Gottes Wille ist. Aber was, wenn ich mich falsch entscheide? Und das bringt mich jetzt zum dritten Punkt. Nah bei Gott sein ist einfach die bessere Lösung. Wir haben oft Angst, weil wir glauben, dass wenn wir eine falsche Entscheidung treffen, dann passieren schlechte Dinge. Kann ja auch sein. Und deshalb suchen wir Gottes individuellen Willen für unser Leben. Und für die einen ist das Leben so wie auf dem Schachbrett. Ne? Jeder Zug ist so vorbestimmt. Ich muss einfach da sein, damit ich am richtigen Ort bin. Der andere sagt, nee, Leben für mich ist viel mehr als ein Theaterstück. Gott hat mich auf die Bühne Leben gestellt und hat mir ein Drehbuch in die Hand gegeben. Und jetzt darf ich diese Rolle spielen, so gut wie ich es kann. Und irgendwo dazwischen bewegen wir uns alle. Es gibt Momente, wo du Schritt für Schritt von Gott geführt sein möchtest, mit großer Sicherheit und Gewissheit und manchmal dich da frei entschalten möchtest und entwickeln möchtest. Aber weil Gottes souveräner Wille feststeht, brauche ich keine Angst zu haben. You never walk alone. Wir gehen nie alleine. Gott geht doch mit uns. Und er lässt mich doch nicht, der liebende Gott, der mich errettet und erlöst hat, lässt mich doch nicht offen in ein Messer laufen. Wenn wir ehrlich sind und nach seinem Willen, nach seiner Barmherzigkeit fragen, werden wir merken, dass Gott uns zum Ziel bringt. Und ich werde merken, dass meine Umwege, und ich habe ja genug verkehrte Entscheidungen im Leben getroffen, dass meine Umwege mir geholfen haben, auf dem Weg voranzukommen. Manchmal ist so ein Umweg auch ein Weg, wo du Schwung holst, um Kraft zu haben, einen Berg hochzukommen. Weil Gott es einfach mit benutzt. Anders ist das, wenn wir in diesem Leben mit Gott seinen moralischen Willen missachten. Wenn wir nicht auf unser Herz achten. Wenn wir den Geist Gottes betrüben. Deshalb prüfe deine Motive und Ängste, sei dir gegenüber ehrlich, aber dann hast du eine Freiheit, eine große Freiheit, dein Leben zu gestalten. Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Heißt es schön im Neuen Testament, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich oder dienlich. Gott schenkt uns die Freiheit zu lernen und zu wachsen. Gott möchte uns mündig machen. Und er setzt den Schwerpunkt darauf, wer du bist. Wir denken so oft, mache ich das Richtige? Und Gott sagt, sei das, was du sein sollst, mein geliebtes Kind, ganz in meiner Nähe, ganz an meinem Herzen. Und das Leben wird so laufen, wie es dir gut tun wird. Wer bin ich? Geliebtes Kind Gottes. Bei guten Entscheidungen, gibt es so drei Punkte. Es ist nicht so entscheidend, wo ich bin und was ich mache, sondern mit wem ich unterwegs bin. Wenn du in der Nähe Gottes bleibst, und das schaffst du, wenn du seine Nähe suchst, dann kommst du zu guten Zielen und zu guten Entscheidungen. Unser ältester Sohn, als sie vor einigen Jahren mit ihren Kindern zurückfliegen, zum Besuch nach Kanada unterwegs waren, da fragte er die eine Tochter, habt ihr Angst vor dem Flug? Und sie schaut ihn an und sagt, Papa, fliegst du nicht mit? Und er sagt, doch. Sagt, ja, dann ist alles okay. Für Kinder ist das so einfach. Ja. Der Vater ist dabei, unser starker Vater. Wir sind geborgen. Wenn ich weiß, dieser starke Gott ist bei mir, er begleitet mich. Johannes 14, Vers 16, und ich will den Vater bitten, er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Gott ist mit seinem Geist bei uns. Das zweite ist, gute Entscheidungen verherrlichen Gott. Wenn du bewusst und immer wieder neu nach Gottes moralischen Willen fragst und dein Leben danach ausrichtest, dann ist dein Leben ein Zeugnis. Es ist durch Gottes Gnade durchdrungen. Ich finde das ja immer so ein bisschen witzig, dass wir in Wölmersen manchmal als die Frommen deklariert sind. Und ich habe schon mitbekommen, dass man auch nicht immer so gut auf die Frommen zu sprechen ist. Das kriegen wir auch mit. Ich finde es dann nur spannend, wenn es darum geht, dass die Leute etwas zu vermieten haben, eine Wohnung. Dann kommen sie und sagen sie, habt ihr jemanden aus eurem Holz geschnitzt, der eine Wohnung braucht? Und da merkst du auf einmal, auch wenn die Leute das Licht, das veränderte Leben, das andere Leben nicht mögen oder dadurch herausgefordert sind, weil es sie hinterfragt, sehen sie doch den Wert. Das bekommen sie mit. Gute Entscheidungen, wenn wir Gott vertrauen, dann wird es eine Freude sein, dich zu kennen, weil die Barmherzigkeit, die Güte Gottes, die Freundlichkeit Gottes Teil deines Lebens ist, weil du dich ja nach Gottes Werten ausrichtest. Du wirst eine Herausforderung des Segens sein für Menschen, denen du begegnest. Und dein Leben wird Gott verherrlichen. Stell dir vor, dein Leben ist wie ein Bild. Und Gottes moralischer Willen bildet den Rahmen und innerhalb dieses Rahmen kannst du malen. Dann hast du die Freiheit, dein Leben zu gestalten. Und dann gibt es Phasen, da malst du nach Nummern. Haben unsere Enkel auch so angefangen. Du ziehst den Strich von 1 nach 2, von 3 nach 4 und dann entsteht irgendwann ein Bild. So war das für uns mit unserem Umzug nach Deutschland. Wir haben Gott gesagt, du musst uns drei Dinge erfüllen und bestätigen, damit wir wissen, dass wir wirklich diesen Schritt gehen sollen. Wir sind definitiv da. Ich weiß nicht, ob das großes Gottvertrauen war, wie immer man das nennen möchte. Ich nenne es Glauben nach Nummern, ja, dass wir gesagt haben, Gott, wir brauchen hier deine Hilfe und Gott ist barmherzig und er hilft uns auch dabei. Und da ist es für mich dran und für uns dran, gehorsam zu sein und Strich zu Strich, den Gott uns vorgibt, den auch zu gehen, wenn wir das erkennen und ihn auch so darum gebeten haben. Aber dann kommt die Zeit, da dürfen wir frei malen. Da sind wir so eng mit Gott verbunden, da wissen wir, welches Bild der Liebe Gottes Gott durch uns in diese Welt hineinbringen möchte. Wir sind erfüllt von ihm und seinem Geist. Wir haben die Freiheit. Und das Bild wird gut, weil der Malermeister da ist, der Meistermaler da ist. Das Einzige, was vielleicht wichtig ist, wir dürfen nicht über den Rahmen hinausmalen, sondern wir bleiben in dem Rahmen. Unser Weg, wie gesagt, war ein Weg, wo wir Gott viel gebeten haben um Bestätigungen und Dinge, damit wir unseren Lebensweg gehen können. Und meine Frau hat mal ihren Vater gefragt, sag mal, Papa, du bist doch auch ausgewandert von Deutschland nach Kanada. Wie hat Gott dich denn da geführt? Hast du auch solche Erfahrungen gemacht? Und er wurde ganz ruhig und sagte nein. Und er, sehr gottesfürchtiger Mann, in der Bibel zu Hause, ein Jesusliebhaber, sagte nein, hab ich überhaupt nicht gemacht. Wir haben einfach uns hingesetzt, unser Leben geführt, Gott hingelegt und dann aus unserem Sein, der wir sind, unsere Entscheidung getroffen. Und da ist mir noch etwas aufgefallen. Es gibt so etwas wie einen geheiligten Menschenverstand. Das heißt, wenn wir nahe bei Jesus sind, wenn wir in seinem Wort leben, wenn wir seine Nähe suchen, wenn seine Barmherzigkeit uns erfüllt, dann ist unser Denken auch so geprägt, dass Gott uns ja das ins Herz und in unser Handeln hineinlegt. Und das ist, was ich uns wünsche. Ich wünsche, dass wir gute Entscheidungen treffen aus der Beziehung und der Nähe zu Gott heraus. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der uns nicht einer Willkür im Leben überlässt, sondern du möchtest uns führen und leiten durch deinen Geist. Du tust es durch dein Wort. Du tust es da, wo wir in der Nähe mit dir leben, der Beziehung zu dir. Du bist ein Gott, der uns vor verkehrten Wegen bewahrt. Du bist ein Gott, der es gut mit uns meint. Und danke, dass wir an deiner Hand so geborgen durchs Leben gehen dürfen. Danke, dass wir die Gewissheit haben dürfen. Du bringst uns zum Ziel und du bist bei uns. Und dafür loben und preisen wir dich. Amen.